Einen schönen guten Morgen. Können wir noch ein bisschen üben, oder? Aber eigentlich ist es ja auch gar kein Morgen mehr. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen, und ich switch jetzt einfach zu einem generellen Du, also sich nicht persönlich irgendwie damit angegriffen fühlen oder zu nah, aber ich finde es einfacher, wenn man so ein generell mit Du jemand anredet. Ihr alle habt am Eingang hier so einen richtig dicken, fetten Schein bekommen, oder? Hat den irgendjemand noch oder schon alles ausgegeben? Okay, manche von euch haben sich vielleicht damit auch richtig reich gefühlt, andere haben gedacht, einmal rumdrehen, ist ja bloß Papier. Wobei so ein echter ist auch bloß Papier, oder? Aber wann hast du dich denn mal richtig reich gefühlt? Ich habe mal überlegt, wie war das bei mir, als ich frisch den Führerschein hatte, ich war noch in der Schule, habe ich in Sommerferien als Ausfahrer gejobbt, bin eine Firma da, so Umkreis 100 Kilometer, Sachen ausgefahren, und das war schon genial. Ich hatte ein flottes Auto, ein Passat, ich habe gutes Geld verdient, aber ich hatte praktisch keine Ausgaben, habe ja zu Hause gewohnt. Also ist schon mal der erste Tipp für heute: wenn du richtig reich werden willst, such dir einen Job und zieh wieder bei den Eltern ein. Während dem Studium war ich für ein Jahr in Ghana, Westafrika, und ich habe ein Jahr lang aus einem Rucksack mit knapp 20 Kilo Gepäck gelebt. Und manche dachten schon, wie kann man damit ein Jahr leben? Ich habe mich dort unendlich reich gefühlt im Vergleich zu der lokalen Bevölkerung. Wo fängt dieses Reichsein eigentlich an? Im Grunde ist ja keiner reich. Es ist interessant, Reiche, die leben eigentlich in der Verleugnung. Große Leute, die geben zu, dass sie groß sind, können sie auch schlecht verleugnen. Kleine Leute, so wie ich, stehen meistens auch dazu, jawohl, wir sind klein. Introvertierte, die reden nicht viel drüber, aber wenn sie darauf angesprochen werden, ja, ich bin jetzt nicht so der. Extrovertierte, die reden gleich drüber, dass sie sehr extrovertiert sind, aber bei den Reichen ist es so, die geben nicht zu, dass sie reich sind. Wie viel muss man eigentlich besitzen, um reich zu sein? Wie viel muss man verdienen, um reich zu sein? Überleg dir jetzt mal in deinem Kopf, wo du sagen würdest, okay, mit so viel Geld auf dem Konto, überleg dir einfach mal eine Zahl, oder mit so viel monatlichem Verdienst, dann würde ich zu den richtig Reichen gehören. Wo fängt das für dich an? Habt ihr eine Zahl? Ja? Nein? Ja. Gar nicht so einfach, oder? Eine unserer Töchter, die hat im letzten Monat ihre Ausbildung begonnen. Jetzt kommt das erste Gehalt. Wisst ihr, wie die sich gefühlt hat? Boah, richtig reich. Wer monatlich vielleicht einen Verdienst von 1.500 Euro hat, der wird sagen, mit 2.500 Euro monatlich, da würde ich zu den richtig Reichen gehören. Wisst ihr, was jemand sagt, der 2.500 Euro im Monat verdient? Ah, es sollten schon 4.500 sein, dann wäre ich auch dabei. Wisst ihr, was jemand sagt, der 10.000 Euro im Monat verdient? Mit dem Reichsein ist so ähnlich wie mit dem Appetit. Je mehr man dem Appetit nachgibt, desto größer wird er. Andersrum, man kann auch versuchen, den Appetit auszuhungern, und mit der Zeit wird er wirklich kleiner. Es ist so, je mehr ich habe, desto mehr scheine ich irgendwo die Schwelle höher anzusetzen. Und das Interessante ist ja auch, dieses Reichsein braucht ein kontinuierliches Update. Otto hat ein schönes, funktionierendes Auto. Und was macht er? Otto geht zum Autohändler, gibt sein schön funktionierendes Auto dem Autohändler, gibt noch so einen ganzen Batzen Geld dazu, und was bekommt er? Ein schön funktionierendes Auto. Bei euch Frauen ist es ganz anders. Sowas könnte euch nicht passieren. Aber es soll ja Menschen geben, die machen ihren Kleiderschrank auf, gut gefüllt, und sagen, ich habe es da oben schon gesehen. Ich habe nichts anzuziehen. Oder da stehen 16 Paar Schuhe und irgendwie muss man mal wieder ein paar Schuhe kaufen gehen. Und wenn man dann so viele Sachen hat, dann braucht man ja auch noch den Platz, um das alles unterzubringen. Okay, vielleicht denkst du jetzt, und das ist so die eine Reaktion auf diese Thematik, Martin, das ist komplizierter, als du es jetzt darstellst. So einfach ist es nicht. Und das ist das ganze Umfeld, was da dazugehört. Und außerdem hat Gott es ja auch für uns geschaffen und so weiter und so weiter. So die eine Argumentationslinie der Rechtfertigung. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, genau, du hast recht. Und die Reichen, zu denen ich natürlich nicht gehöre, das sind eh die Bösen und Schlimmen und die an allem schuld sind, aber ich bin auf der anderen Seite. Wir haben ja dieses Video hier am Anfang gesehen, schon sehr provozierend. Fazit ist ja, wenn wir über uns über ein Schnäppchen freuen, wow, richtig günstige Schokolade oder so billige Bananen irgendwo zu kriegen, und dann kriegt man so gesagt, dahinter steckt Kinderarbeit und Sklaverei und so weiter. Und wahrscheinlich gab es auch da schon die zwei möglichen Reaktionen. Das eine, die Rechtfertigung, ja Moment, so einfach, so plakativ ist es ja nicht. Die Welt ist komplexer und die ganze Globalisierung und so weiter. Und dann die andere Seite, diese Genugtuung nach dem Motto, ja genau, so bin ich nämlich nicht. Ich kaufe nur Bio, ich kaufe nur regional, ich kaufe nur Fairtrade und ich bin auf der Seite der Guten. Oder vielleicht gibt es auch noch so eine dritte Reaktion, ein bisschen Resignation. Ich weiß das schon irgendwie, aber das ist mir zu groß und dann denke ich nicht weiter drüber nach und verdränge es. Vielleicht gibt es auch noch solche unter uns, die fragen sich, ah ja, jetzt bin ich doch hier, zwar nicht in der Kirche, aber doch in einem Gottesdienst, was hat es eigentlich alles mit Glauben zu tun? Wisst ihr, dass in der Bibel mehr über Geld geredet wird als über den Himmel? Geld und der Umgang mit Geld ist ein zutiefst geistliches Thema. Und Geld und der Umgang mit Geld, unser Umgang mit Geld, hat enorm viel mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Wisst ihr, wie die Geschichte Jesu begonnen hat? Ein Kaiser hatte kein Geld. Und was macht man dann als Kaiser? Steuern, ja, aber von wem denn? Also muss ich eine das war ja der Sinn der Volkszählung damals, dass der Kaiser wissen wollte, wer lebt in meinem Reich und wie kann ich da am besten mehr Steuern abzapfen. Das war der Grund, warum Maria und Josef sich dann aufgemacht haben. Die Lehren Jesu sind voller Geschichten und Ereignissen, wo immer wieder Reiche und Arme und das Geld auftauchen. Da gibt es die Großzügigen, die Raffinierten, die Gebenden, die Nehmenden, die Wohltätigen, die Selbstbezogenen. Jesus lobt die arme Witwe, die er beobachtet, die ihre zwei Groschen da einwirft und sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen und stellt damit völlig irgendwie so Denkkategorien auf den Kopf. Er erzählt ein Gleichnis von drei Knechten, die alle einen Batzen Geld kriegen und wie sie damit treu umgehen sollten, verantwortlich, produktiv. In der Geschichte vom Bauern, der so viel große Ernte gemacht hat, dass er riesige Scheunen baut, fragt er, wem wird es gehören, wenn du mal stirbst? Und der barmherzige Samariter, der bringt diesen Verletzten in ein Gasthaus, Krankenhaus, irgendeine Mischung und sagt, ich bezahle für ihn und wenn es nicht reicht, dann, wenn ich zurückkomme, bezahle ich noch den Rest. Zachäus gibt die Hälfte seines Besitzes den Armen, nachdem er Jesus begegnet hat, ist. Und der reiche junge Mann, der fragt, wie kann ich zu Gott kommen? Was ist der Weg? Dem sagt Jesus, verkauf alles, was du hast. Ihr merkt, es ist schon, boah. Und da kann man noch ewig weitermachen. Die ersten Christen, so heißt es in der Apostelgeschichte, die haben verkauft alles, was sie hatten und diesen Besitz denen gegeben, der in Not war, der bedürftig war. Richtig reich sein, dieses Thema ist doppeldeutig. Kann man ja so irgendwie, also erstmal heißt es richtig reich sein. Wie kann ich richtig reich sein oder reich werden? Man könnte ja aber das auch mal anders betonen und fragen, wie kann ich denn richtig reich sein? Klar, ich weiß, wir sind alle nicht reich, wir gehören ja nicht zu denen, aber wenn wir mal reich werden würden, wenn ich mal irgendwie diese Schwelle, die ich mir innerlich gesetzt habe, überschreiten würde, wie könnte ich dann richtig, gut, rechtschaffen, in einer guten Art und Weise, vorbildhaft reich sein? Oder geht es überhaupt? Ist das nicht ein Widerspruch? Reich und richtig, reich und gut zu sein? So, und jetzt sitzt ihr da und schaut mich alle an und überlegt euch, was wird er jetzt wohl sagen? Was ist die Antwort auf diese Frage, wie können wir richtig reich sein? Es gibt interessanterweise viele Abschnitte. Ich möchte euch einen vorstellen vom Brief des Paulus an seinen Schüler, Mentori Timotheus. Ihm schreibt er in seinem ersten Brief, 6. Kapitel, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein. Luther hat hier noch übersetzt, den Reichen in dieser Welt gebiete. Okay, können wir schon sehen, auch damals gab es Reiche und es gab damals auch in der Gemeinde unter den Christen offensichtlich Reiche. Also verleugnen, kleinreden und so weiter, haut nicht hin. Was würdest du denn den Reichen sagen? Wenn du jetzt Paulus wärst und wie würdest du diesen Satz jetzt vollenden, was würdest du schreiben? Schärfe den Reichen in dieser Welt ein. Was wäre dein Ratschlag? Könnt mal nachlesen, was da Paulus alles schreibt. Ich konzentriere mich jetzt oder nachher auf einen Aspekt. Ich möchte eigentlich noch mal von einer anderen Ecke herkommen. Nämlich die Frage, wer von euch glaubt denn, dass Gott gut ist? Oh, das sind wenig. 1, 2, 3. Okay, doch ein paar mehr, die da oben, die denken, ich sehe sie nicht. Ist Gott gut? Ist Gott reich? Ist Gott großzügig? Wer von euch hat Gottes Gutsein denn schon mal erlebt? Okay, könnt ihr auch die Frage mal umdrehen. Wer von euch hat denn wirklich mal unter Hunger gelitten? Also nicht den Hunger nach einer Wanderung, wenn man jetzt mal richtig Hunger hat, sondern echt Hunger gelitten, nichts zu essen gehabt irgendwann in den letzten 2 Jahren. Oder kein Dach über dem Kopf gehabt. Oder außer dem, was ich jetzt gerade anhabe, nichts mehr im Kleiderschrank oder irgendwo in Reserve. Gott ist gut. Gott ist reich. Gott ist großzügig. Wir haben das eben im Lobpreis in den Liedern auch so mit besungen. Deine Liebe trägt mich. Und Liebe zeigt sich ja immer im Konkreten, im Praktischen. Du begeisterst mich. Oder Gott ist größer, Gott ist stärker. Es ist wahr, Gott ist gut, er ist großzügig. Und wenn wir Gott nachfolgen, dann möchte er ja, dass sich sein Wesen, sein Gutsein, seine Großzügigkeit auch in unserem Leben als seine Nachfolger widerspiegelt. Und mit diesem Wissen jetzt nochmal zurück zu Paulus, schärfe den Reichen in dieser Welt ein, was? Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Also, wir sind ja immer noch unter dem Vorzeichen, wenn ich mal zu den Reichen gehören würde, dann, also wenn ich mal reich wäre, dann sollte ich Gutes tun, freigebig, großzügig bedeutet das ja sein, meinen Besitz teilen. Also Moment, es geht jetzt nicht darum, nachher in der Kollekte halt irgendwie mal ein bisschen mehr da in das Körbchen reinzuwerfen, ab und zu etwas zu spenden, etwas aus meinem Überfluss, etwas aus meinem Überfluss zu geben, sondern großzügig den Besitz teilen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Unterschied zwischen einem Opfer und einer Kollekte? Gibt ja kirchlich da ganz klare Unterschiede. Kennt ihr den? Der kleine Peter, der hat beschlossen, saß nach dem Mittagessen, es gab leckeres Kalbskotelett und Gemüse und Kartoffelbrei. Er isst sein Kartoffelbrei, Gemüse und rührt das Fleisch nicht an. Die Eltern fragen, was ist denn los, wieso isst denn das nicht und so weiter, sagt kein Ton. Aber man sieht schon, seine Augen verzehren es, aber er weiß, irgendwann packt das doch nicht, alles andere war schon gegessen, er isst schließlich doch sein Kalbskotelett. Hinterher geht er zum Hund und sagt, eigentlich wollte ich dir heute ein Opfer bringen, aber ist doch nur eine Kollekte geworden und gibt ihm den Knochen. Richtig reich sein heißt Gutes zu tun, großzügig und den Besitz zu teilen. Nach dem Thema könnte man, ich weiß nicht, wer schon gewählt hat, heute einiges zu den Parteien und zur Wahl sagen. Machen wir aber jetzt nicht. Man könnte auch einiges zum Thema Geflüchtete und Umgang mit Geflüchteten sagen, mache ich jetzt auch nicht. Tut Paulus hier jetzt auch nicht. Ich möchte auf diesen Begriff Großzügigkeit noch ein bisschen eingehen. Großzügigkeit, da fallen mir schon viele Dinge ein, wo Leute großzügig sind. Die einfach zum Beispiel diesen Gemeindenachmittag gibt es doch bei euch nach wie vor. Und da gibt es ja einen Fahrdienst. Also, dass Leute sagen, mein Auto, meine Zeit setze ich ein, um da Senioren abzuholen, die selber das nicht können. Oder wenn Kinder aus der Nachbarschaft in der eigenen Wohnung sind, die Wohnung hinterher auch entsprechend ein bisschen aussieht und trotzdem sagen, ja, mein Haus ist offen für andere. Besuchsdienst, ehrenamtliches Engagement. Überleg mal, wie viel Ehrenamtliche heute für diesen Gottesdienst aktiv gewesen sind, bisher und nachher auch noch weiter. Vielleicht könnte man denen mal einen Applaus geben. Vorne, hinten, Technik, Musik. Und da gibt es ganz viele Bereiche in der Gemeinde, praktisch, inhaltlich und so weiter, wo Leute großzügig sind mit ihren Kompetenzen, ihrer Zeit, oft auch mit anderen Dingen. Aber beim Thema Großzügigkeit, von dem Paulus jetzt an Timotheus hier schreibt, geht es noch um was anderes. Es geht nämlich wirklich konkret um das, was ihr am Eingang gekriegt habt. Es geht um Geld, um haufenweise Geld. Nächste Woche feiern wir ja Erntedank. Und Erntedank ist so ein Fest, irgendwie ist das schon ein bisschen schräg, weil kaum einer von uns merkt ja überhaupt noch, ob dieses Jahr gute Ernte oder schlechte Ernte, so ein bisschen im kleinen Gemüsegarten, wer das noch hat. Aber dieses bewusste Wahrnehmen und davon leben und deswegen wirklich dankbar sein für eine gute Ernte, brauchen wir eigentlich nicht. Geld kriegen wir, unabhängig wie die Ernte gewesen ist. Und deswegen bezieht sich Thema Großzügigkeit auch wirklich aufs konkrete Geld. Eure Pfarrerin ist ja jetzt weg. Ein Satz, ich meine, ihr steht jetzt vor Herausforderungen, ein Satz, den sie vielleicht hätte sagen können, ist in Bezug auch auf Finanzen, weiß nicht, was hier ansteht. Liebe Gemeinde, gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, All das Geld, was wir brauchen für die anstehenden Herausforderungen, hat Gott unserer Gemeinde schon gegeben. Und alle lächeln ganz entspannt und super gut. Und dann sagt er, die schlechte Nachricht ist, es ist noch in euren Geldbeuteln. Das fördert natürlich dieses alte Vorurteil, Kirche will immer nur mein Geld. Es ließe sich natürlich auch übertragen über auf alle ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde. Super, dass heute zwei neue Kirchenälteste eingeführt werden können, die sagen, ja, ich bin bereit. Und wer mal das Amt übernommen hat, der weiß, da steckt viel mit dran. Großzügig sein, wem das vielleicht noch ein bisschen zu unkonkret ist, was sagt Jesus dazu? Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt lesen aus Lukas 6. Sagt Jesus, wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Dieses Denken Jesu ist uns fremd, weil wir kennen das eigentlich nur so, wir geben dort, wo wir es auch wieder zurückbekommen. Eine Hand wäscht die andere. Das ist unser Grundprinzip. Ich leihe nur dann was aus, wenn ich es auch wieder zurückfordern kann. Das ganze Prinzip unserer Banken. Und die Folge daraus ist, wer etwas hat, der bekommt eher dann noch mehr dazu. Und Jesus sagt, in meinem Reich, im Reich Gottes, muss es anders laufen. Auf die Spitze getrieben, liebe deine Feinde. Genauso fährt nämlich Jesus hier fort. Er schreibt, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und Leid ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Wir merken, Thema Großzügigkeit, was Jesus dazu sagt, das fordert heraus. Und Jesus hat es ja gelebt. Jesus, Sohn Gottes, unendlich reich, aber er hat seinen Reichtum richtig gelebt. Ein Beispiel für mich unwahrscheinlich eindrücklich ist die Fußwaschung, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Ich will gar nicht auf den ganzen Hintergrund eingehen. Auch ohne das zu wissen, finde ich es schon total demütigend, sowas zu machen, vor jemand niederzuknien. Damals hatten die noch nicht so stinkige Socken an, aber es waren trotzdem dreckige, staubige Füße. Aber dieses Bild, dass Gott selber mir die Füße wäscht, mir alles gibt an Zuwendung, an Vergebung, an Fürsorge, Versorgung, an Reichtum. Vielleicht kann man das ja mal so ein bisschen als Maßstab nehmen, diese Frage Großzügigkeit. Habe ich heute, wenn man abends schlafen geht, ich weiß nicht, mancher, der reflektiert ja so, manchmal geht einem noch so der Tag durch den Kopf, mal zu überlegen, heute an diesem Tag, habe ich Gutes getan? War ich großzügig? Habe ich meinen Besitz geteilt? Entschuldigung, habe vergessen, ihr gehört ja nicht zu den Reichen. Also zumindest als hypothetische Frage könnt ihr das mal, wenn ihr mal reich seid, dann stellt euch abends diese Frage. Die ersten Christen, das ist schon ganz spannend, was uns da in der Apostelgeschichte und dann auch in den kirchengeschichtlichen Büchern erzählt wird über die ersten drei Jahrhunderte, die waren nun wirklich nicht reich, weder nach heutigen, auch nicht nach damaligen Maßstäben. Und trotzdem lebten sie eine Großzügigkeit ohne Hintergedanken, ohne Erwartungen oder sonst was. Sie haben schon damals unter Vertreibung gelitten, unter Verfolgung. Sie haben viel erduldet. Sie waren als Christen nicht anerkannt, oft verspottet, ausgelacht. Sie waren nicht respektiert. Weil sie so einen tollen Glauben hatten, der war für die damalige Zeit oft schwer verständlich. Konnte man gar nicht verstehen, ist heute auch für echte Outsider manchmal gar nicht so einfach. Was glaubt ihr da wirklich? Sie waren nicht respektiert, weil sie reich gewesen wären, denn sie hatten nichts. Aber sie waren respektiert wegen ihres Mitleids und ihrer Großzügigkeit. Sie hatten wenig, aber was sie hatten, das teilten sie. In den ersten drei Jahrhunderten hat gerade in dieser Region auch stark die Pest gewütet. Und wer davon etwas mitgekriegt ist, hat seine paar Sachen gepackt und ist abgehauen. Außer die Christen. Die sind geblieben. Die haben die Kranken gepflegt, die Toten beerdigt, sich um andere gekümmert. Sie sind nicht abgehauen. Sie hatten wohl keine Angst vor dem Tod. Sind auch viele. Dann haben sich angesteckt, sind gestorben. Und doch haben sie genau dieses gelebt, Gutes zu tun, freigebig, großzügig zu sein, was sie hatten an Besitz zu teilen mit anderen. Großzügigkeit kann sogar ansteckend sein. Ich habe war Frühsommer im Radio, eine ganz spannende Geschichte gehört. In Amerika in einem Drive-in McDonald's, also wo man so mit dem Auto reinfährt, war da irgendjemand schon mal in so einem Gerät oder so einem, ein paar kennen das. Also man fährt da rein und dann kommt erstmal so ein Mikro, da sagt man, was man bestellen will. Und dann fährt man vor zum ersten Fensterchen und da bezahlt man und zum zweiten Fensterchen, dann kriegt man seine Tüte. Und da hat jemand gesagt, hat seine Sachen bestellt, ist zum ersten Fensterchen gefahren und hat gesagt, ich will nicht nur für mich bezahlen, sondern für den im Auto hinter mir. Nicht, weil der irgendwie verwandt, er hat ihn nicht gekannt, sondern einfach gedacht, ich will für den auch noch bezahlen. Großes Gesicht, aber okay, gut. Und ist dann davongefahren. Dann kam der Nächste zum ersten Fensterchen, hatte seine Sachen ja schon bestellt gehabt. Und dann hieß es, ist schon bezahlt für Sie. Und der fragt, hä, was, wie? Ja, der Mann vor Ihnen da im Auto, der hat es. Alter, ich bezahle auch für den hinter mir. Und sage und schreibe, 296 Kunden, Autos hintereinander, haben jeweils für ihren Hintermann bezahlt. Großzügigkeit kann ansteckend sein. Für die, die nicht bei McDonald's vorbeigehen, man kann sowas auch, weiß nicht, was gibt es hier, Penny oder Edeka oder irgendwo, probiert es mal aus. Sag mal an der Kasse, ich möchte gern auch noch für die Frau hinter mir bezahlen. Und wägt nicht ab, Wie wäre es denn, wenn wir, ich schließe mich jetzt einfach mal mit euch zusammen, wenn wir in Weingärten als die Großzügigen bekannt wären, wir Evangelische in Weingärten, dass der Rest hier der Bevölkerung denkt, ah, das sind die Großzügigen. Richtig reich sein. Warum? Weil Gott großzügig ist. Wir sind überreich beschenkt. Und deshalb kann Gott uns helfen, richtig reich zu sein. Amen.